wenn wir Heilung brauchen, dass wir vielleicht alles in Anspruch nehmen, was uns dazu helfen kann. Nun, das Thema Heilung des Körpers ist eins, aber heil werden oder heil als Gesamtes will ja viel mehr ansprechen, wenn man das ganzheitlich sieht. Und das wird auch in den verschiedenen Strömungen und Angeboten konkret so gesagt. Es wird gesagt, dass ganzheitliche Heilung mehr ist als nur die körperliche Komponente. Und deswegen hat ganzheitliche Heilung auch immer einen Anspruch auf etwas Geistliches, etwas Spirituelles. Darüber wollen meine Frau Elke und ich heute Abend sprechen. Sie haben schon an meinen Zungenfall gehört, dass ich nicht von hier komme. Ich bin Holländer, wohne aber hier in Deutschland, ich wohne in Hessen. Und wir, meine Frau und ich, sind sehr rege unterwegs, um zu diesem ganzen Themenbereich Buddhismus, Esoterik und Christentum Stellung zu beziehen. Das auch, weil wir aus diesem Bereich kommen. Das heißt, ich war Buddhist, meine Frau war Esoterikerin und wir sind für uns beiden total unerwartet eines Tages auf Jesus Christus gestoßen. Das war für uns ein Anlass, unser ganzes Leben und unser Denken auch zu diesem Thema nochmals zu überdenken und auch zu ändern. Nun, eingestiegen bei meiner vorherigen Erfahrung damals als tibetischer Buddhist, da habe ich erfahren, dass ich natürlich durch Meditation in diesem Heil des Buddhismus herüberkommen wollte. Dieses Heil heißt dort Erleuchtung. Und man möchte einen gesamten Zustand erfahren, wo man selber völlig drin sich verliert, wo man selber drin aufgeht und dieser Zustand, Erleuchtung, sei ein Zustand frei von Leiden. Da soll alles Leiden vorbei sein. Nun war es auch so, dass man praktisch, wenn man auf bestimmte Buddha-Wesen meditierte, es Wesen zu jedem Aspekt des Lebens gab, und es gab auch eine Möglichkeit, heil zu werden am Körper durch Buddha-Kraft. Und im tibetischen Buddhismus gab es da einen blauen Buddha, und das war der sogenannte Medizin-Buddha. Und man konnte diesen Buddha praktisch anrufen und ihn sich vorstellen, und über diesen blauen Buddha konnte man dann, so hieß es, auch heilende Kraft erfahren, wenn man körperlich angeschlagen war. Und da gab es sonst noch viele andere Einsätze, also Medizin, die man schlucken konnte. Und da ging es darum, auch die Energien, die innere Energien in Einklang zu bringen. Heil werden mit Buddha-Kraft, damals habe ich das über diese Schiene ausprobiert. Es gibt aber noch viel mehr Benennungen für eine kosmische Kraft, eine spirituelle Kraft, die in den unterschiedlichen Kulturkreisen so benannt werden, worüber man eventuell Heilung erfahren kann. Eins ist eben diese Kraft oder Energie. Und diese Kraft oder Energie kann vom Buddha sein, kann Christuskraft genannt werden oder auch schlicht Lebenskraft oder Energie. Es geht darum, dass man aus diesen unterschiedlichen Bereichen irgendwie eine Kraft erfährt, die dann Heilung oder Hilfe oder schlicht Harmonie bewirken kann. Dann gibt es auch eine Benennung Mana. Die Indianer haben an Manitou, also eine göttliche Kraft, geglaubt. Und die Kraft Mana soll auch zur Heilung dienen. Oder im Hinduismus heißt diese kosmische Kraft Prana. Oder auch im Taoismus, da wird diese Kraft Ki oder Chi genannt. Nun, da gibt es doch viel mehr Benennungen für diese Kraft. Und es geht aber alles in diese Benennungen um eigentlich genau dieselbe oder eine ähnliche Erfahrung, dass wenn man diese Kraft praktisch anzapft oder sich dafür öffnet, dass diese Kraft in einem Heil oder Hilfe oder Harmonie oder auch Gesundheit geben kann. Wir wollen heute auch über spirituelle Kraft sprechen und fragen erstmal, ich möchte jetzt ein bisschen die Wörter abklären, was ist spirituell dann? Nun, spirituell kommt von dem Wort Spirit oder Spiritus im Lateinischen Und Spiritus heißt Geist. Man hat das vielleicht in der Kirche mal gehört, Spiritus Sanctus, da geht es um den Heiligen Geist. Spiritus ist also Geist. Wenn wir über spirituell sprechen, dann geht es um einen Bereich des Geistes oder vielleicht auch um Geistesmächte oder tatsächliche Geisteswesen, die vielleicht auch diese Kraft vermitteln oder weitergeben. Dann die Frage, weil wir von ganzheitlicher Heilung sprechen, was ist denn ganzheitlich? Nun, da gibt es verschiedene Vorstellungen, je aus welchem Bereich es eingeschätzt wird. Allgemein Verständnis von ganzheitlich ist, dass wir als Menschen eine Einheit sind von Körper, Seele und Geist. Das ist ein allgemeines Verständnis und tatsächlich ist in unserer Gesellschaft das ein Problem, dass wenn man krank ist am Körper und dann zum Arzt geht und behandelt wird im Krankenhaus, häufig nur die körperliche Komponente angesprochen wird und zu wenig die Ganzheit. Aber allmählich kommt man doch dazu, anzuerkennen, dass vielen Krankheiten ja geradezu auch eine seelische und geistliche Komponente haben. Und dass man, wenn man wirklich ganz und gar gesund sein will, dass das Ganze dann angesprochen werden soll. Nun, da spricht man dann auch darüber, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was meint man dann mit Gesundheit? Da gibt's auch unterschiedliche Vorstellungen. Ein Arzt, der rein auf den Körper ausgerichtet ist, sagt, Gesundheit ist dann da, wenn der Körper gut funktioniert. Aber schon in 1946 wurde vom Weltgesundheitsorganisation über ganzheitliche Gesundheit folgendes gesagt. Da wird gesagt, ganzheitliche Gesundheit ist ein Zustand sowohl körperlichen als auch seelisch-geistigen und sozialen Wohlbefindens. Also wir erkennen sofort, dass Gesundheit viel mehr Komponente hat als nur diese eine körperliche Komponente. Hier wird so ein seelisch-geistigen Bereich angesprochen und dann sogar noch den sozialen Bereich. Wenn das nicht funktioniert, dann kann Gesundheit vielleicht nur ganz kurz andauern. Und dann wird man alsbald wieder aus der Harmonie sein, wenn das soziale Umfeld nicht unterstützend ist für die Gesundheit. Hier schon ein größeres Bild über was Gesundheit ist. Aber wenn wir nun auch in den modernen Zeiten nochmal ein Schrittchen weiterdenken, diese seelisch-geistigen Komponente auch noch in eine geistliche oder spirituelle Komponente weiterdeuten, kommen wir zu einem Verständnis von Ganzheitlichkeit, wie es die Esoterik oder die New Age Bewegung heute sieht. Hier geht es um eine Einheit Körper, Seele und Geist und dann gehen sie einen Schritt weiter und bezeichnen hier das Spirituelle und sagen, es geht auch um eine Einheit mit dem Kosmos. Und das ist ein ganz allgemeines Begriff. Also hier geht es wirklich um unseren Umfeld, um unsere Umwelt, aber vielmehr noch auch um den spirituellen, den unsichtbaren Bereich unseres Umfeldes. Es geht um einen kosmischen Bereich. Und darüber hofft man auch vielleicht Gesundheit oder eine Kraft, eine Lebensenergie oder Christusenergie oder Buddha-Energie, wie man es auch nennen will, zu empfangen und dadurch eine gesamte Gesundheit zu erfahren. Man möchte sich vielmehr dafür öffnen. Das zeigt auch diese Pose, die Meditation andeutet oder auch Yoga. Das sind übrigens Dinge, die immer mehr auch in dem ganzen Bereich des Wellness angeboten werden. Da möchte man ja auch ganzheitliche Gesundheit anbieten. Und da sagt man sich, diese Methoden gehören dazu, weil sie auch einen geistlichen, einen spirituellen Komponente haben. Und das ist gerade auch in dem Bereich der Esoterik ganz wichtig. Da sagt man, dass man auch eine Einheit mit dem Kosmos haben möchte, um ganzheitlich gesund zu sein. Und wollen wir gerade auch diese Komponente ansprechen, weil wir wollen die Frage stellen, ob wir durch spirituelle Kräfte gesund werden können und wie das eventuell wirkt und ob das wirklich auch alle Aspekte einer ganzheitlichen Gesundheit anspricht. Aber zunächst mal ein bisschen mehr über die Esoterik oder auch die New Age Bewegung.
Guten Abend. Ja, mein Mann hat jetzt schon viele Punkte angesprochen, die jetzt hier die erkennen lassen, dass wir dabei sind, in unserer Gesellschaft Schritte zu gehen, die Ganzheitlichkeit immer mehr erweitern. Zuerst eben nochmal Körper, Seele, Geist, Einheit, dann Körper, Seele, Geist, soziales Umfeld, dann Körper, Seele, Geist, Kosmos. Nun, seit wann ist jetzt dieses Denken hier bei uns so populär geworden? Oder seit wann ist das so bekannt und auch immer beliebter? Und da hat mein Mann schon einen Namen genannt, nämlich New Age. New Age, viele Menschen denken, das ist doch längst vorbei. Das war doch vor 40 Jahren mal. Da waren das doch so ein paar Leute, die so ein bisschen noch aus der Hippie-Bewegung kamen und die wollten irgendwie etwas Besonderes. Aber so ist das nicht. Auch wenn New Age heute nicht mehr in aller Munde ist und nur noch wenigen bekannt, ist das Denken hier bei uns mittlerweile in unserer Gesellschaft gang und gäbe geworden. Die Ziele, die damals Vordenker der New Age-Bewegung formuliert haben, sind bei uns jetzt, gehören zum Alltag. Ja, noch einmal kurz zur Erklärung, wie kam das damals, dass diese New Age-Bewegung anfing? Man sagte damals, dass alle 2000 Jahre das Zeitalter wechselt. Das heißt, in dem Zeitraum von ungefähr 0 bis 2000, da soll ein Sternzeichen, nämlich das Sternzeichen der Fische, auf unsere Erde besonderen Einfluss genommen haben. Und mit diesen Fischen, mit dem Sternbild, sollen es die Christen gewesen sein, die die Werte bestimmt haben. Auch die Religionen oder sagen wir einfach die Spiritualität. Nun sagen die New Age oder haben sie gesagt, fängt ein neues Zeitalter an. Oder wir sind jetzt schon in diesem Zeitalter. Dieses Zeitalter wird nicht mehr von den Fischen bestimmt, denn, so wie sie meinen, hat sich das Sternbild ein wenig verschoben und nun nimmt das Sternbild des Wassermannes Einfluss auf unsere Erde. Und mit dem Sternbild des Wassermannes werden es auch nicht mehr die Christen sein, die die Werte hier vermitteln, oder die Spiritualität oder die Religion, sondern es werden Esoteriker sein. Die Esoterik nimmt ja aus allen Religionen etwas. Aus dem Judentum die Kabbala, aus dem Christentum die Mystik, aus dem Islam den Sufismus und dann natürlich aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus, zum Beispiel das Denken über Reinkarnation. Sie nimmt aus den Naturreligionen, den Schamanismus. Und so wird alles bunt gemischt und jede Religion kann sich darin irgendwie wiederfinden. Und das soll auch das Ziel sein. Denn sie sagen, diese Erde ist mittlerweile zerstört durch Kriege zum Beispiel und durch Ausbeutung. Und sie muss geheilt werden. Und aus diesem Grunde möchte man den Hauptstreitpunkt verschwinden lassen, nämlich, dass die Religionen sich bekämpfen und man möchte alles zusammenmischen und praktisch unter einer Weltreligion zusammenfassen. Das zieht auch nach sich, dass es irgendwann mal eine Weltregierung geben soll, denn auch das soll zerstörerisch sein, wenn Länder gegeneinander kämpfen. Und so hat man gesagt, wir Menschen, wir können dazu beitragen, dass nicht nur Heilung für die Menschen da ist, sondern auch Heilung für die Erde. Ich selber, mein Mann sagte schon, war ja in der Esoterik. Ich war etwa 10 Jahre in der Esoterik. Und wir haben sehr häufig meditiert auf die Heilung der Erde. Wenn man unter dem Begriff Kosmos einmal schaut, was ist damit gemeint, dann bedeutet Kosmos nicht nur die unsichtbare Welt, sondern man meint auch das Sichtbare, die Natur und eben das darüber hinaus die unsichtbare Welt. Und damit sollte der Mensch in Einklang kommen, dann würde er heil werden, in Einklang mit der Natur, in Einklang mit dem Unsichtbaren, mit den Kräften, die wir nicht sehen können, die auch aus der Erde hervorkommen sollten. Nun, das Wort Esoterik können wir vielleicht noch mal ganz kurz definieren, obwohl die Definition sehr schwierig ist. Denn ich sagte schon, es kommt ja aus allen Religionen etwas zusammen. Aber wir können uns das Wort anschauen. Es stammt aus dem Griechischen und es meint innen, verborgen oder auch geheim. Das heißt, man befasst sich mit geheimem Wissen oder verborgenem Wissen. Und dieses geheime Wissen alter Kulte zum Beispiel, alter Religionen, das soll jetzt wieder zutage gefördert werden. Da soll der Mensch wieder mit vertraut gemacht werden. Und sie sind der Meinung, dass damals in diesen alten Kulten die Menschen noch viel mehr mit kosmischen Kräften verbunden waren. Und dass das nötig wäre zu unserer Heilung allgemein. Ja, verborgenes Wissen, wo ist das überall? Das verborgene Wissen, das soll einmal im Menschen sein. Und zwar gehen sie davon aus, dass der Mensch im Kern göttlich ist, dass er aber an dieses göttliche Wissen nicht heran kann und dass er aber durch Meditation, durch bestimmte Formen von Ernährung oder durch Entspannungsübungen, durch Atemübungen an dieses Wissen allmählich herankommt, dadurch, dass sein Körper gereinigt wird und von Energieblockaden befreit wird. Nun, dann ist dieses geheime Wissen im Kosmos natürlich eben in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Eine Vordenkerin der New Age-Bewegung hat in einem Buch, das heißt oder hieß »Die sanfte Verschwörung«, hat sie genau die Ziele der New Age-Bewegung beschrieben. Marilyn Ferguson heißt sie. Und sie sagt, dass ja jetzt in diesem neuen Zeitalter eben ein enormer Umschwung auf dieser Welt stattfinden soll. Aus dieser Erde, die jetzt zerstört ist, da soll ein Paradies werden. Und aus den Menschen, die jetzt auch zum Teil zerstört sind, verletzt, krank, aus ihnen sollen sozusagen göttliche Wesen werden. Und das beschreibt sie folgendermaßen. Bei dem großen erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches, noch um ein religiöses oder philosophisches System. Und jetzt gibt sie den Grund an, worum es sich eigentlich handelt, was da die treibende Kraft ist für diesen großen Umschwung. Sie sagt, es handelt sich um einen neuen Geist. Nun, wir könnten als aufgeklärte westliche Menschen denken, neuer Geist ist vielleicht eine neue Idee. Das hat sie am Anfang auch gedacht. Und sie ist dann herumgereist und hat von ihren neuesten Ideen überall auf der Welt erzählt und stellte dann fest, dass dort schon überall Menschen waren, die hatten auch diese Ideen. Und dann spricht sie davon, dass es irgendwo ein S geben muss. Sie nennt es ein S. Also eine treibende Kraft, die dabei ist, dieses Gedankengut überall in der Welt zu verbreiten und den Menschen einzugeben. Und in dem Sinne kann man ganz genau wissen, dass sie nicht nur von einer Idee spricht, sondern tatsächlich von einem unsichtbaren Wesen. Nun, dieses neue Zeitalter soll allerlei mitbringen. Und da gibt es einen weiteren Vordenker, Fridtjof Capra heißt er. Und er hat auch einige Bücher geschrieben. Und zu diesem Einfluss auch der New Age-Bewegung. Und er selber hat da voll dahinter gestanden und war dafür, dass man das hier verbreitet. Und er beschreibt den Einfluss der New Age-Bewegung auf unsere Gesellschaft zum Beispiel folgendermaßen. Er sagt, dass der Einfluss auch dahin gehen soll, dass Interesse für Spiritualität und für okkulte und paranormale Phänomene geweckt werden soll. Nun, wenn man sich heute anschaut, wie hat sich jetzt in den letzten 40 Jahren unsere Gesellschaft entwickelt, dann können wir tatsächlich erkennen, jawohl, das Interesse für Spiritualität und paranormalen Phänomenen ist sehr gestiegen. Das Wort Magie ist in. In Schulbüchern findet man neben den beschriebenen Schülern, die da vielleicht in dem Buch dargestellt werden, auch oftmals so ein Geistwesen, das den Schülern helfen kann. Bestimmte Bücher, Spiele und so weiter haben das ganze Gedankengut hier in unsere Gesellschaft und vor allen Dingen zu unseren Kindern schon gebracht. In dem Sinne ist hier schon ein enormer Einfluss geschehen. Aber er nennt noch einen anderen wesentlichen Punkt, und das ist in der Bewegung für ganzheitliche Gesundheit. Dort, sagt er, will die New Age-Bewegung Einfluss nehmen. Vielleicht sollten wir nochmal erklären, New Age ist das neue Zeitalter. Und wir haben auch über Esoterik gesprochen. Esoterik ist das geheime Wissen, sind die geheimen Praktiken des neuen Zeitalters. Und so kommen sie zusammen. Ja, der Mensch soll gesund werden. Weil er ja Göttliches in sich hat, ist man der Meinung, dass er eines Tages Macht darüber haben wird, ob er gesund sein will oder krank. Nun, im Moment ist das noch nicht so weit. Aber das Thema Gesundheit ist ja auch immer mehr in den Vordergrund gerückt. Leiden möchte man nicht mehr. Und es werden immer mehr Angebote gemacht, die auch dieses geheime Wissen aus alten Kulten in Heilmethoden weitergeben. So haben wir mal einen kleinen Ausschnitt von einem Büchertisch fotografiert, von einem Buchladen. Und da steht dann Reiki, Qigong, Aromatherapie, Yoga, Ayurveda, Hypnotherapie und so weiter. Also hier sehen Sie über dem Titel, können Sie vielleicht erkennen, die Worte geheime Künste. Und da ist schon drin enthalten, dass es hier um eine Serie geht, die geheimes Wissen gleichzeitig mit vermitteln möchte, nämlich geheimes spirituelles Wissen oder auch spirituelle Kräfte anbieten. Denn man ist der Meinung, wenn man sich mit diesen Kräften verbindet, dann wird man in Harmonie mit dem Kosmos kommen. Im Internet findet man unter dem Stichwort Lichtkörperprozess einen Aufsatz mit dem Thema Aufstieg ins Licht. Und dort wird auch beschrieben, wie die Menschheit des neuen Zeitalters sein wird. Es heißt, wir werden zu völlig neuen Menschen, die nur noch heiter und glücklich sind, die in der Freude und in der Liebe leben. Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Menschen des neuen Zeitalters. Nun, bis jetzt können wir uns das noch gar nicht vorstellen, aber vielleicht haben auch wir schon angefangen zu glauben, dass wir im Kern göttlich sind und dass wir durch bestimmte Übungen immer mehr Macht bekommen können über unseren Körper und über die Kräfte des Kosmos oder dass wir uns die Kräfte des Kosmos aneignen können. Noch einmal zurück zu Marilyn Ferguson und ihrem Buch Die sanfte Verschwörung. In diesem Buch beschreibt sie, wie die New Age-Bewegung vorangeht oder besser gesagt, wie der Geist der New Age-Bewegung arbeitet, wie er vorangeht. Und wir haben das, was sie in Worten dargestellt hat, einmal in einer Skizze dargestellt. Das sieht folgendermaßen aus. Sie sagt, da unten ist die ganz breite Masse passiver Teilnehmer dieser sanften Verschwörung. Diese Menschen wissen überhaupt nichts von einer Verschwörung. Die wissen auch überhaupt nichts von einem Geist. Diese Menschen wollen einfach nur etwas Gutes für sich und ihre Gesundheit tun. Und aus diesem Grunde fangen sie an, einen Kurs zu besuchen, vielleicht Tai Chi oder Qigong oder Yoga. Sie möchten einfach was Gutes für sich tun oder vielleicht gesund werden. Und so nehmen sie an einem Kurs teil und nach einiger Zeit sind sie doch irgendwie neugierig geworden, was mache ich denn da vielleicht? Oder sie haben von anderen etwas gehört oder sie bekommen ein Buch geschenkt und fangen an, sich mit dem Wissen dieser Methode zu befassen. Da würde Marilyn Ferguson sagen, so langsam allmählich werden sie aktive Teilnehmer der Verschwörung, weil sie sich mit dem Wissen befassen. Nun aber, diese Leute wissen immer noch von nichts. Sie erfahren Gutes vielleicht bei diesen Dingen, werden sogar gesund, könnte sein. Und nun wird jemand in ihrer Familie krank und dann sagen sie, weißt du, was mir geholfen hat? Das musst du auch mal machen. Und somit werden sie, laut Ferguson, passive Anbieter und fangen an, sich auch mit dem spirituellen Gedankengut immer mehr zu vereinen, ohne dass sie das selber vielleicht merken. Und bei mir war es dann so, ich habe diese Phasen auch durchlaufen und nach einiger Zeit dachte ich dann, das ist so eine gute Sache. Ich möchte wirklich, dass die Menschen heil werden. Ich sah die Zerstörung dieser Welt und der Menschen. Und ich habe gedacht, ich möchte, dass sie heil werden. Und darum werde ich meinen Beruf aufgeben und werde solch einen Beruf anfangen. Also, ich habe meine Ausbildung gewechselt und wurde dann Psychotherapeutin und machte dann auch eine Ausbildung zum spirituellen Psychotherapeuten. Noch zusätzlich. Und damit war ich laut Ferguson aktive Anbieterin der sanften Verschwörung. Aber ich wusste immer noch nichts. Ich sah einfach nur, das scheint eine gute Sache zu sein, denn hier soll ja Heilung geschehen. Das kann doch nur gut sein. Dann, sagt Ferguson, gibt es da eine Reihe von passiven Vorantreibern der Bewegung. Auch die wissen zum Teil noch nicht, wo es wirklich drum geht. Aber es kann sein, dass sie schon Gesetze verändern, in denen das New Age-Denken und ihre spirituellen Angebote publik gemacht wird. So zum Beispiel sind Schulgesetze verändert worden, das heißt Schullehrpläne, wo immer mehr spirituelles Gedankengut mit hineingenommen wird, wie Fantasiereisen zum Beispiel. Oder vielleicht sogar Yoga, im Kindergarten wird es schon angeboten. Und so weiter. Oben, ganz an der Spitze, da ist dann eine kleine Gruppe, verhältnismäßig klein, die wirklich weiß, worum es geht, die ein Ziel für diese ganze Welt hat. Und dieses Ziel soll letztendlich sein, der Mensch soll seine eigene Göttlichkeit entdecken und sie leben in einer Weltreligion mit einer Weltregierung. Nun, wir haben von einem Geist schon ein paar Mal gesprochen und trotzdem ist bei den meisten Menschen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, doch das Gedankengut vorhanden, so eine unsichtbare Welt, die gibt's doch eigentlich wohl gar nicht. Ist das nicht mittelalterliches Denken?
Gibt es? Wie schon gefragt, diese unsichtbare kosmische Welt. Nun, da haben wir auch unterschiedliche Ansätze. Wir finden zum Beispiel in der Bibel konkret ausgesagt, dass wir neben der unsichtbaren Welt Gottes, die im Himmel wohnt und thront, eine Welt der Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte hat, Man kann auch Engelwesen, man kann auch vielen anderen Wesen da einordnen. Aber das sind Wesen, die zwischen Himmel und Erden sich befinden in einer Sphäre der Luft. Und diese Wesen könne man praktisch begegnen, indem man sich dafür öffne. Ob es jetzt persönliche Wesenheiten sind, wie Geister oder Dämonen, oder ob es unpersönliche Kräfte oder Energien sind, beide Beschreibungen finden wir tatsächlich in der Bibel. Das heißt, man kann, wenn wir Menschen uns darauf einstellen, etwas Unsichtbares, etwas Transzendentes zu erfahren, dann können wir das auch wirklich machen. Dann werden wir aber Erfahrung machen mit diesem Bereich und nicht, so behauptet es auch die Bibel, eben mit Gott. Wir meinen vielleicht, Gott zu erfahren oder geheilt zu werden, vielleicht durch göttliche Kraft. Dabei ist es dann aber eine Kraft des Kosmos. Deswegen wird im Neuen Testament der Bibel den Christen Folgendes gesagt. Das sind Menschen, die Jesus Christus ganz persönlich für sich in Anspruch genommen haben und durch ihn Gott kennengelernt haben und ihm auch erfahren. Denen wird gesagt, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, und das deutsche Wort Welt wird mit dem griechischen Wort Kosmos oder übersetzt das griechische Wort Kosmos. Wir haben also nicht den kosmischen Geist empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also hier wird unterschieden, nochmals in diesem Bild, zwischen dem Geist Gottes, der aus dem Bereich des Himmels ist, und dem Geist des Kosmos, der aus diesem Bereich der Luft ist. Da konkret unterschieden. Nun, die Esoteriker, die würden da so nicht unterscheiden. Sie glauben, das sehe in etwa so aus. Es gibt uns Menschen und dann gibt's einen relativ fließenden Übergang zu diesem ganzen Bereich des Unsichtbaren. Und da gibt's Dämonen, Geister, Engel, Elfen, Götter, Göttinnen, eine ganze Reihe unsichtbarer Wesenheiten, die man auch erfahren kann. Aber alles in diese kosmische Welt ist durchzogen von eben dieser universelle kosmische Kraft oder Energie. Da geht es darum. So sagt es die New Age Bewegung, und die Elke hatte Fridtjof Capra schon zitiert, dass man eben diese Kräfte, diese spirituelle Welten mehr und mehr erfahren will, dass dafür immer mehr Interesse ist und das auch, bewusst oder unbewusst, auch mittels dem ganzen Bereich der alternativen Heilverfahren. Nun, die Frage, die wir uns dabei immer noch stellen, vielleicht auch die wichtigste und zentralste Frage, ist, ob diese spirituelle kosmische Kraft gleich diese Gotteskraft ist. Da möchten wir noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wir möchten darüber reden, was dann eigentlich alles für Angebote gemacht wird. Womit wird dann alles geheilt?
Ja, wir haben nur mal ein paar Dinge herausgegriffen in diesem riesigen Angebot dieser spirituellen Heilung. Zum Beispiel heilen mit Steinen. Das habe ich damals auch gemacht. Und man nimmt halt für bestimmte Probleme oder zur Reinigung oder für bestimmte Krankheiten jeweils einen bestimmten Stein. Und den kann man sich auflegen, den kann man als Kette oder Armband tragen. Und dann ist man der Meinung, dass man dadurch diese Kraft der Steine bekommt und dadurch dann eben Gesundheit eintritt oder man Energie bekommt. Sogar bis hin zu Intelligenz soll das gehen. Nun, dann natürlich mit kosmischen Kräften und Energien. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel uns damals an bestimmte Bäume im Wald gestellt haben. Wir sind zu bestimmten Plätzen gefahren, die Energien, besondere Erdstrahlung, besondere Erdenergien haben sollten. Zum Beispiel dieser Platz Stonehenge in England. Das soll so ein Platz sein. Und uns wurden viele, viele Plätze auf dieser Erde genannt. Der Jakobsweg soll mittlerweile auch dazu gehören. Und so reisten wir dann auch zu diesen bestimmten Plätzen, um uns dort aufzuladen mit Energie, damit unsere Blockaden im Körper sich aufhoben und wir dadurch Heilung erfuhren und indem wir in Harmonie mit dem Kosmos waren. Dann natürlich mit Klängen zum Beispiel, Klangmeditation. Oder was immer populärer wird, ist zum Beispiel das Heilen mit Engeln. Und da finden wir immer mehr Angebote. Da gibt es eben dieses Heilen mit Engeln. Da kann man seinen Schutzengel anrufen, der einen dann auch vor Unfällen oder sonst etwas bewahrt, damit man heil bleibt. Es geht bis hin, dass man Erzengel anrufen soll. Wir selber machten damals Fantasiereisen und in diesen Fantasiereisen sollten wir so in unser Innerstes reisen. Und da wurde dann irgendwann eine Tür geöffnet und dort konnten wir unseren ganz speziellen Engel sehen, der uns helfen würde in Problemen und auch heilen würde. Und dann sollten wir seinen Namen erfragen. Und wenn wir in Problemen oder in Krankheit wären, dann könnten wir ihn um Hilfe bitten, auch um Rat. So sollten wir lernen, Kontakt aufzunehmen mit Engeln. Nun, die Bibel spricht auch davon, von Engeln und dass es sie gibt und dass sie vielleicht tatsächlich auch einen Menschen beschützen. Aber sie sollen nicht in dem Sinne verehrt werden, als dass sie um Rat oder um Heilung gebeten werden. Denn Gott sendet diese Engel, und sie tun das, was Gottes Wille ist. Wir sollen uns an Gott wenden und nicht an Engel. Aber dieses wird immer populärer, wie ich schon sagte. Und man heilt nicht nur mit Engeln, sondern mittlerweile auch mit Feen zum Beispiel. Und da gibt es das Heilorakel der Feen oder das Heilorakel der Engel, das Erzengelorakel, Ratgeber von Engeln und so weiter. Sogar in dem Bereich der Hebammen wird immer mehr dieses Thema aktuell. Eine befreundete Hebamme schickte mir diesen Prospekt. Engel und für die Schwangerschaft. Engel begleiten durch Schwangerschaft und Geburt. Und da soll es Essenzen geben, mit denen die Mütter sich einreiben können oder Engelsymbole, die kann man sich auf den Körper legen oder auf den Bauch oder je nachdem, wo man es haben möchte. Und dann sollen sie dazu beitragen, dass die Geburt schneller geht und das Kind gestärkt und sie selber wahrscheinlich auch. Und da heißt es dann auch, Engelsymbole sind starke energetische Hilfsmittel, die überdies mit hochschwingenden Engelenergien aufgeladen wurden. Ich weiß nicht, wie das gemacht wurde, das steht auch nicht dabei. Das muss man halt glauben. Und weiter heißt es, sie wirken im feinstofflichen Körper des Menschen und lösen dort Blockaden, tiefsitzende Ängste und Verhaltensmuster. Das soll die Wirkung sein. Dann findet man natürlich auch jede Menge Menschen. Im Internet gibt es zum Beispiel die Engelbörse, wo man Kontakt machen kann mit Engeln. Und man findet jede Menge Menschen, die sagen, dass Engel durch sie sprechen und auch durch sie heilen. Zum Beispiel der Geistheiler T. Wolf. Er sagt, dass er durch den Geist Sanat Kumara wirkt. Und dann noch Folgendes. Je nach Thema und Energiebedarf der Menschen heilt er zusammen mit anderen Engeln und Lichtwesen, vor allem mit Lady Venus und den Venusengeln sowie der Christusenergie, die immer sehr präsent ist. Hier sieht man die ganzen Kräfte der unsichtbaren Welt gebündelt. oder jedenfalls einige Kräfte. Und man sieht, wie das Thema ganzheitliche Gesundheit vorangeschritten ist. Von eben nochmals gesagt, von der allgemeinen Vorstellung, eine Einheit von Körper, Seele und Geist, hin zu einer Einheit von Körper, Seele, Geist und Kosmos. Und man nimmt immer mehr den unsichtbaren Bereich hinein und will immer mehr sich mit diesen Kräften vereinen. Was sagt jetzt die Bibel zu der unsichtbaren Welt oder zu den Engeln?
Da heißt es im Neuen Testament auch, dass man sehr aufpassen soll, in diesem Bereich, meine Frau hat es schon angedeutet, in diesem Bereich aktiv zu werden, nämlich Engel anzusprechen. Ja, die Bibel spricht auch darüber, dass es Engel gibt, dass es sogar Schutzengel gibt, aber die soll man nie direkt ansprechen. Es wird immer gesagt, man soll Gott anbeten. Wir sollen ihm fragen, Gott möge seine Engel vielleicht zu Hilfe und zum Schutz geben, aber nicht direkt mit Engeln in Kontakt treten, das sei daneben. Das wird hier auch in diesem Vers zum Ausdruck gebracht. Da heißt es, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Den Kampfpreis ist das Ziel des Christentums, das ist das Ziel, nämlich Gott selber zu begegnen, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Nun, hier heißt es, man kann um den Kampfpreis gebracht werden. Das heißt, man kann das Ziel sogar verfehlen, wenn man sich auf Engelanbetung einlässt. Und wenn man da drin auch sogar sich noch aufbläht, vielleicht stolz wird über tolle Erfahrungen, die man dort macht. Und ich kann das nachvollziehen, denn damals als Buddhist, da habe ich sehr tiefgehende Meditationen gehabt. Und es war auch mitunter ein Ziel, dass ich versuchte, auch die unsichtbare Welt mit in meine Praxis einzubeziehen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in meiner Meditation einmal da gesessen habe und auf einmal den Eindruck hatte, wie wenn ich aufgehoben wurde, wie wenn ich in eine andere Sphäre kam und ich nahm andere Geisteswesen in diese Sphäre wahr. Es war eine ganz eindrucksvolle Erfahrung, dass, wow, du bist schon auf eine höhere Ebene angelangt, du wirst schon bald erleuchtet werden. Ich war ganz stolz auf diese Sache, ließ mir von niemand was sagen, weil ich so aufgebläht war durch diesen Erfahrungen. Ja, es war für uns eine Erfahrung, für mich auch damals in meinen Meditationen, dass es diese unsichtbare Welt gibt und dass eventuell diese Welt auch helfen könne. Ich weiß auch gut, dass ich das bei meinen Klienten angeboten habe. Ich selber bin alternative Psychotherapeut gewesen. Das Alternative bezog sich ja auch auf diesen, ja, in Betrachtnahme der unsichtbaren Geisterwelt. Das war mir ganz wichtig. Ich habe, wie auch meine Frau, eine Therapieform ausgeübt, die Rebirthing heißt. Hier hat man durch ganz tiefes Atmen, ohne sich eine Pause zu gönnen, hat man sich in einen ganz tiefen Zustand geatmet. Und da konnte tatsächlich eine Erfahrung zustande kommen, wie wenn man wieder in Gebärmutter war und sich völlig verkrampfte und auf einmal bei weiter Atem wieder da rauskam. Wie wenn man auf einmal geboren wird. Nun, ich habe dann auch neben meine Klienten gesessen und ich habe wahrgenommen, dass da allerhand ablief. Ich habe dann hier und da versucht einzugreifen, sie hier und dort angefasst, ihnen auch Energie gegeben und man spürt auch wirklich, wie ein Wärme, wie ein Energiestrahl durch meine Hand ging. Und es lief einiges ab. Das berichtete nämlich auch meine Klienten nachher. Sie sagten, sie hätten fantastische Visionen gehabt. Sie hatten wunderbare Eindrücke von Sphären gehabt, die sie so noch nie gekannt haben. Oder vielleicht auch tiefe Erinnerungen von Dingen, die sie schon längst vergessen hätten. Nun, das war erfolgreich, was ich da ausübte. Die Klienten haben gerne mir dafür Geld gegeben, aber am Ende so einer Sitzung war ich manchmal total leer. Ich war wie ausgenommen und leer gesogen. Es war nichts mehr an Kraft mehr in mir. Ich war praktisch wie ein Kanal gewesen für die sogenannte Buddha-Kraft oder Buddha-Wesenheiten, wie ich damals glaubte, Geisteswesenheiten, die durch mich wirkten und offensichtlich auch durch mich auf anderen rübergingen. Nun, hier ging es ganz gewiss um Geistesmächte, die ich dort erfahren habe. Nicht nur um Kräfte, die habe ich auch erfahren in Massageformen, in Angeboten, wo ich versucht habe, Menschen zu heilen. Und manchmal hatte ich auch einen erstaunlichen Erfolg dabei. Nun, diese Kraft, die gerade zu häufig angesprochen wird, auch heute in alternative Heilverfahren, bezieht sich auf dieses sogenannte Symbol des Yin und Yang. Das hat eben mit dieser Kraft Qi oder Qi zu tun. Dieses Zeichen des Yin und Yang ist ein bekanntes Zeichen, sieht ja so aus, und möchte praktisch diese kosmische Kraft Qi oder Qi andeuten. Ist also ein Zeichen einer spirituellen kosmischen Kraft, oder es wird auch von einer göttlichen Macht genannt. Dieses Qi oder Qi. Dieses Wort göttliche Macht kann man auch aus den Beschreibungen von den Methoden entnehmen. Da wird gesagt, dass das Qi sogar schöpferisch sein kann. Das Qi kann heilen. Das Qi manifestiert sich in jede Kleinigkeit, in jede Schneeflocke. Nun, das wird wirklich schöpferische Qualitäten zugeeignet, als wäre es Gott selbst. Deswegen auch hier dieses Qi wie eine göttliche Macht. Nun, wir hatten die Frage uns gestellt, ob diese spirituelle kosmische Kraft gleich Gottes Kraft sein könne. Wir wollen das noch ein bisschen nachgehen mit diesem Zeichen des Yin und Yang. Diese göttliche Kraft oder kosmische Kraft des Yin und Yang, diese Qi-Kraft, sei die Harmonie der Gegensätze. Wir sehen das in diesem Zeichen, das Schwarze, das Dunkle hat einen hellen Punkt, denn sie glauben, in jeder Dunkelheit gibt es ein bisschen Helles. Und es gibt auch nicht an sich nur Helles, denn da gibt es einen schwarzen Punkt drin. Und die Ganzheit, die Göttlichkeit sei die Harmonie der Gegensätze. Wir finden diese Qi-Kraft, diese Yin-Yang-Kraft in eben Angebote, die uns vielleicht häufig die uns geläufig geworden sind, wie in Reiki, Tai Chi, Aikido, Qigong. Es gibt noch viel mehr Methoden, worin eben dieses angeboten wird, wie Shiatsu, Feng Shui, Kinesiologie. Nun, Akupunktur, da gehört das alles im Mittelpunkt. Da geht es eben um diese Qi-Kraft. Nochmals gesagt, diese Qi-Kraft ist die Harmonie der Gegensätze. Dieses Bild eines holländischen Malers drückt das anders aus. Wenn wir auf das Helle schauen, sehen wir eben Engelwesen. Wenn wir auf das Schwarze schauen, sehen wir Fledermäuse oder Teufel. Und das flächendeckend. Hier wird zum Ausdruck gebracht sein, dass die Harmonie guter und böser Wesenheiten auch wiederum das Vollkommene ist. In unserer Gesellschaft finden wir das immer mehr vor. Da heißt es zum Beispiel hier in einem Rock-Festival, ein Between Evil and Peace Festival, dass man an einer Seite ein Bild von Jesus vorfindet und an der anderen Seite ein Bild des Teufels. Und die beiden Kräfte nebeneinander. Vielleicht sogar in Harmonie miteinander. Nun nochmals gesagt, die Qi-Kraft ist die Harmonie aller Gegensätze, die es in dieser Welt gibt. Wie ist das dann bei Gott? Wie ist er dann beschrieben? Da finden wir konkret in der Bibel, im Neuen Testament beschrieben, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott also ist nicht die Harmonie von Licht und Finsternis. Er ist nur Licht. Es gibt gar kein Finsternis in ihm. Also wenn wir von der Kraft Gottes sprechen, müssen wir demnach auch von einer Kraft sprechen, die aus diesem nur Lichtsphäre kommt. Und sei nicht gleich zu achten mit dieser Kraft des Ki, die eben die Harmonie der Gegensätze ist und demnach auch Finsternis in sich hat. Nun, doch haben wir irgendwie das Bedürfnis, vielleicht etwas, was uns ganz tief in uns steckt, etwas, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach etwas Verlorenes, eine Art verloren gegangenes Paradies, wieder zu entdecken. Im Anfang der Bibel wird berichtet, wie die ersten Menschen gemacht wurden. Sie wurden von Gott gebildet aus Staub vom Erdboden, so hieß es, und da hauchte Gott in die Nase dieses gebildeten Menschen Atem oder Geist des Lebens, und da wurde der Mensch eine lebendige Seele. Lebendige Seele. Er war ganz und gar Leben. Ganz und gar Seele. Er hatte keine Einschränkungen, er hatte Möglichkeiten, ich glaube, die wir heute nicht mehr haben. Aber da hat noch ein anderer mitgemischt. Einer, der durch eine Schlange zu Eva zunächst mal sprach. Und ihr vorhielt, hey Eva, wenn du von diesen einen Frucht, wovon Gott gesagt hat, da sollt ihr nicht von essen, doch isst, dann werdet ihr vielleicht sogar selber sein können wie Gott. Ihr werdet ganz besondere Erfahrungen machen, Kräfte erfahren. Nun, so sprach eben die Schlange zu Eva. Ihr Mann Adam stellte sich darunter. Beide fielen sie. Dieses Werk der Sünde, so wird es in der Bibel beschrieben, war ein Gemeinschaftswerk. Danach aber ist die Rede von einem ganz anderen Zustand. Der Mensch heißt dann nicht mehr nur lebendige Seele, er heißt ja auch Fleisch. So heißt es in 1. Mose 6, Vers 3. Weil, so sagt es Gott, mein Geist nicht mehr ewig in den Menschen bleiben kann. Und er auf Fleisch ist. Und Fleisch ist eine Bezeichnung für das Vergängliche, das Sterbliche, das Vergessliche. Es ist eine Bezeichnung für das, wo wir heute alle drin leben. Es ist eine Bezeichnung dafür, dass es eben krank werden kann. Und dass es eines Tages sterben muss. Da würde die Esoterik gerne über hinweggehen. So beschreibt ein bekannter Autor in diesem Bereich, den New Age bewegen, Ken Wilber, in seinem Buch Halbzeit der Evolution über diese Situation, Adam und Eva im Paradies. Er schreibt, das Essen vom Baum der Erkenntnis war als solches nicht die Erbsünde, es bedeutete den Erwerb von Selbstbewusstsein. Dann sagt er, sie, Adam und Eva, wurden nicht aus dem Garten Eden vertrieben, sie wurden erwachsen und verließen ihn freiwillig. Übrigens, sagt er dann in Klammern, sollten wir Eva für diese mutige Tat danken, statt sie zu schelten. Also eine völlig andere Deutung dieses Geschehens. Er glaubt, dass indem der Mensch aus so einer Art Gebärmutter des Paradies herausgekommen ist, in diese Welt kam, er sich selbstbewusst werden konnte. Und er wachsen kann, bis er selber göttlich ist. Das glaubt er. Deswegen ist auch die Erwartung, dass der Mensch selber sich wiederherstellen kann, selber sich wieder gesund machen kann. Deswegen die immerwährende Betonung der Selbstheilungskräfte. Das wird immer gesagt. Rein nehmen wir wieder zurück zu der Bibel. Was sagt dann die Bibel über uns Menschsein? Da wird auch wiederum im Neuen Testament gesagt, auch ihr, das bezeichnet eigentlich alle Menschen, das heißt die Menschen, bevor sie Christen wurden, lebtet nach der Art dieser Welt, nach der Art des Kosmos, auch wieder die Übersetzung des Wortes Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, den Geist nämlich, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Also, sie lebten nach der Art des Kosmos, und es war ein Mächtiger, ein Geist, der in dieser Luft herrschte und wirkte in allen Kindern des Ungehorsams. Nochmals, dieses Bild, diesen Sphäre der Luft. Und da ein Hauptgeist, viele Untertänen, die praktisch die Menschen beherrschen, ob sie es wissen oder nicht. Sie wirken an den Kindern des Ungehorsams. Was sind dann die Kinder des Ungehorsams? Da muss man dann die Bibel ein bisschen studieren. Da heißt es dann, dass das Wesen von Kindern des Ungehorsams, das heißt Menschen aus der Sicht Gottes, die nicht das Angebot Gottes in Anspruch genommen haben, folgendermaßen beschrieben werden kann. Sie wissen nicht, dass sie von Gott getrennt sind. Sie meinen, es sei schon alles so in Ordnung und sie leben ihr eigenes Leben, sie können selbst vorwärts kommen, sie können sich selbst heilen, selbst Erlösung bewirken. Sie wissen nicht, dass sie eigentlich von diesem Schöpfergott, der ihnen auch erlösen kann, getrennt sind. Nehmen auch darum nicht die Vergebung Gottes an, die sie brauchen, um mit ihm wieder ins Reine zu kommen. Bleiben somit auch von Gott getrennt. Bleiben somit ungehorsam, weil sie das, was Gott geben und ihnen anbieten wollte, nicht angenommen haben und dieses Angebot abgeschlagen haben. Gottes Frage und Angebot nicht gehorchten. Nun müssen wir aus Sicht der Bibel aber jetzt nochmal uns fragen, was ist dann Heilung ganzheitlich? Was ist dann die gesamte Heilung? Ganzheitliche Heilung aus christlicher Sicht ist tatsächlich auch die Einheit Körper, Seele, Geist, aber möchte auch einen geistlichen Bereich ansprechen, nämlich Versöhnung mit Gott. Es geht darum, dass wir die Getrenntheit zu Gott wiederum überbrücken, indem wir die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen. Das war ganz wichtig, das war bei Jesus Christus wichtig. Er hatte das folgendermaßen praktiziert. Er war ja fähig gewesen, Menschen mit einem Wort zu heilen. Es kamen Kranke zu ihm, Blinde, Gelähmten. Und Jesus hat nur ein Wort gesagt und sie wurden gesund. Das ist eine enorme Sache. Häufig sprechen wir, wenn wir von Heilung oder spirituelle Heilung sprechen, von einem Prozess. Es fängt an und vielleicht spüren wir eine Energie und allmählich wird es vielleicht besser oder es kann auch über Tage oder Wochen langsam besser werden und dann sind wir schon ganz froh. Aber da war es so, dass von einem auf anderen Moment die Sache hergestellt war. Hier war nun ein Gelähmten bei Jesus gebracht und weil er selber nicht gehen konnte, waren vier Freunde gekommen, die hatten ihn zu Jesus gebracht. Und nun stand diese, oder saß, oder lag diese Gelähmte auf so einer Bahre und alle Umstehenden haben zugeschaut. Was wird dann diesen Jesus machen? Und nun sagte er was ganz Erstaunliches. Er sagt, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Nun, was meinen wir, was leichter? Ist es ja leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder? Das können wir leicht sagen, wenn wir sehen nicht so direkt die Sünde. Und wenn ich sie so anschaue, dann kann ich nicht sehen, was für Sünden sie alle haben. Zum Glück vielleicht. Und sie können hoffentlich auch nicht sehen, was für Sünde ich habe. Das ist eine Realität. Aber wir können leicht sagen, also deine Sünden sind vergeben. Aber zu sagen, steh auf, wenn ein Gelähmter da liegt und geh umher und stell dann, der steht nicht auf und er geht nicht umher, dann würde ich mich blamieren. Aber Jesus, er war dazu fähig, aber er behauptet hier, das Wichtigere sei, die Sünden zu vergeben. Und nun macht er einen Dreh, er sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn, damit meint er sich selbst, Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Nun sagt er hier ganz konkret, diese Heilung von diesen Gelähmten Was an sich erstaunlich ist. Die würden sagen, ja, auch wenn er geheilt würde, der war schon von Kind an gelähmt. Dann musst du doch erst Krankengymnastik oder einen Kur haben, damit die Muskulatur wieder aufgebaut wird, damit er gehen kann. Das würden wir so logisch sagen. Aber der geht auf einmal, ohne dass irgendwas an Krankengymnastik stattgefunden hat. Ist ja unmöglich. Das ist schon ein größeres Zeichen. Aber Jesus behauptet hier, das ist ein Zeichen auf die Realität, die größer ist. Zwar unsichtbar, weil Sündenvergebung ist etwas Unsichtbares für unsere Augen. Aber für Gott das Allerrealste, was es nur gibt. Und wichtiger als jede Heilung, die es vielleicht in dieser Welt gegeben hat. Deswegen geht auch der Apostel Paulus mit dieser konkreten Botschaft voran. Und Paulus war einer, der im Namen Jesu Christi auftrat und die gute Botschaft der Vergebung der Sünden den Menschen weitersagte. Er war sogar fähig, an einer Stelle, das war in Ephesus, Menschen zu heilen. Es war so stark, dass sie die Schweißtücher, die haben sie damals gehabt, weil es hier warm ist in Israel, Schweißtücher von Paulus genommen haben und über den Kranken gehalten haben und da wurden die Kranken blitzartig gesund. Welch eine Kraft, welch eine Heilungskraft ging also von diesem Paulus aus. Aber seine Botschaft war, wir bitten nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das war seine Hauptbotschaft. Und nicht die Heilung. Das waren nur Zeichen, die auf diese Sache, die Versöhnung mit Gott, hinwiesen. Also, eine Sache noch. Die spirituelle Kraft umgeht wesentlich die Realität der Schuld. Die sagt, man könnte diese Ki-Kraft zum Beispiel, oder wie man diese Kraft auch nennt, es ist eine unpersönliche Kraft, schlicht für sich in Anspruch nehmen, wenn man sich dafür öffnet oder wenn man sich von einem Heiler die Hände auflegen lässt und diese Kraft geht durch diese Person auf den anderen über. Aber da wird das Thema Schuld überhaupt nicht angesprochen. Und es wird dahin angeregt, dass der Mensch selber göttlich sein könne, selber selbst heilende Kräfte hat und sich selber emporarbeiten könne, um alles zu leisten, was er zu seiner Befreiung, zu seiner Göttlichkeit braucht. Die Kraft Gottes dagegen deckt die Schuld auf und will den Menschen mit Gott, mit dem wir normalerweise nicht in Beziehung treten können, weil er ja nur Licht ist und keine Finsternis in sich hat, um uns mit diesem Gott zu versöhnen. Nun, die Elke möchte das ja auch noch kurz betonen und vielleicht unterstreichen, auch durch eine persönliche Erfahrung aus ihrem Leben.
Ja, möchte ganz kurz berichten, wie ich Heilung erleben durfte durch diesen Gott und auch diese Versöhnung erleben durfte und jetzt heute aus diesem Grunde auch nicht mehr als Esoterikerin hier stehe, sondern als Christin. Als Esoterikerin, da glaubte auch ich, dass es keine Schuld gibt. Wir haben heute dieses Wort gehört, Schuld, Ungehorsam, Sünde. Das hört man ja überhaupt nicht gerne. Und da kriegt man schon so ein unangenehmes Gefühl im Magen. Und es ist sicherlich auch total überbetont worden, eine Zeit lang von den Kirchen. Dass man nur immer, so habe ich es auch erfahren in meiner Kindheit, mit diesem strafenden Gott gedroht hat. Und nicht seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit auch betont hat. Und das uns vermittelt hat. Auf jeden Fall in der Esoterik wurde mir gesagt, du bist auf keinen Fall schuldig. Und du musst eins wissen, du hast einen Weg vor dir und dieser Weg ist ein höherer Weg Und wenn du dabei Menschen hinter dir lassen musst und sie auch verletzen musst, dann ist das in Ordnung. Denn dein Weg ist höher. Und man glaubte tatsächlich, dass man eben selber im Kern göttlich war. Dieser Ken Wilber, wir haben ihn ja schon zitiert, der hat ja gesagt, dass der Mensch eigentlich nur vergessen hat, dass er in Einheit mit der göttlichen Quelle ist. Das nennt er dann den theologischen Sündenfall. Das Vergessen darüber, dass er im Kern göttlich ist. Und wenn er göttlich ist, kann er auf keinen Fall schuldig sein. Ich selber befasste mich mit dieser unpersönlichen göttlichen Kraft sehr viel, mit dieser spirituellen Kraft. Und Sie sehen, dass ich hier auf dem T-Shirt so ein Dreieck habe. Und dieses Dreieck ist ein Symbol für die unpersönliche kosmische Kraft. Und ich meinte eben, sie sei in mir, sie sei in jedem Baum, sie sei in jedem Tier. Und sie sei eben im Kosmos und ich könne mich dieser Kraft bedienen. Und ich strebte diesem Prinzip der Liebe nach und wollte Heilung, wie ich schon am Anfang sagte, für die Welt und auch für den Menschen. Aber in diesem Streben merkte ich gar nicht, wie ich immer egoistischer wurde. Wie ich eigentlich immer härter wurde. Denn ich ging meinen Weg ganz konsequent. Ich verließ nach einigen Jahren meine Familie und zum Beispiel auch meine Tochter, die damals 15 Jahre alt war, um meinen Weg besser gehen zu können. Und als ich dann meinen heutigen Mann kennenlernte, da war für mich klar, mit dem kann ich diesen Weg schneller gehen, denn er ist ja spirituell mit mir auf einer Ebene. Und so kommen wir schneller voran. Und als Esoterikerin dachte ich, ja gut, das ist ja nicht schön. Ich fühlte mich auch schuldig, zum Beispiel auch wegen meiner Tochter. Aber ich durfte mich ja nicht schuldig fühlen, denn das war ihr Schicksal. Das war sicherlich eine Kombination aus einem vorherigen Leben, wie mir gesagt wurde. Und da musste sie das jetzt eigentlich erleben. Und ich musste so meinen Weg gehen. Ich ging meinen Weg und eines Tages, nachdem wir eine Zeit lang in Amsterdam als Psychotherapeuten gearbeitet hatten, machten wir eine Weltreise und kamen in Australien an. Und dort lud uns ein Mann ein zum Gottesdienst in seine Kirche. Wir sind der Einladung gefolgt, obwohl ich ja sehr skeptisch war. Aber ich nannte mich zu dem Zeitpunkt Christin. Wenn mich jemand gefragt hat, und das kam öfter vor, was hast du für eine Religion, dann sagte ich immer, ich bin Christin. Ich war ja getauft, ich war in der Kirche, ich war konfirmiert, ich musste doch Christin sein. Aber meinen christlichen Glauben lebte ich gar nicht und den christlichen Gott, den kannte ich überhaupt nicht. Zumindest nicht so, wie er in der Bibel beschrieben wurde. Ich machte mich ja selber zum Gott. Während dieses Gottesdienstes oder nach dem Gottesdienst betete dann eine Frau mit mir. Sie bat mich, ob sie mit mir beten dürfte und ich ließ mich drauf ein. Und als sie dann betete, da merkte ich sofort, hier ist eine unsichtbare Kraft anwesend. Ich kannte die Anwesenheit von unsichtbaren Kräften schon lange. Ich hatte diese Kräfte häufig erfahren. Nicht nur, dass sie wie Energie durch meinen Körper gingen, nein, sondern auch, dass sie sich sichtbar zeigten, so schemenhaft, nachts manchmal in meinem Zimmer. Und ich wusste haargenau, wann diese Kräfte da waren. Und ich wusste in diesem Moment, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin kannte. Und ich fing an zu weinen. Und da sagte mir die Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Ich wusste ja bis dahin gar nicht, was Sünde ist. Sünde war für mich immer, wenn ich bewusst etwas Böses tat Und das meinte ich, das würde ich ja nicht tun. Ich wollte ja nur Gutes. Aber natürlich macht man mal Fehler, dachte ich. Nun aber, das Wort Sünde kommt im Deutschen von dem Wort Sund. Und das bedeutet graben. Und das wurde mir in dem Moment klar. Es gibt einen Graben zwischen mir und Gott. Und das hätte ich nie erwartet, denn ich meinte ja in meinen täglichen Meditationen, mich zu öffnen für die kosmische Energie und mich mit ihr zu vereinen. Und jetzt war mir klar, ich bin getrennt von diesem Gott. Und die Frau fragte mich dann, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Willst du, dass er Herr deines Lebens ist? Gott für dich? Ich wusste nicht richtig, was das bedeutet. Ich hatte mal irgendwann in der Schule gehört, dass Jesus, ja, der soll gelebt haben und der soll auch für meine Trennung von Gott oder für meine Schuld sogar gestorben sein. Ich dachte, was hat der mit mir zu tun gehabt? Aber in diesem Moment war es mir klar, dieser Jesus, der musste hier sein. Ich hätte nicht vielleicht genau Jesus gesagt, aber ich wusste, dass Gott da war. Nun, ich ließ mich drauf ein und ich sagte, ja, ich will von jetzt an, dass Jesus Christus in mein Leben kommt. Ich will mich an ihm orientieren und ich will auch glauben und das bewusst für mich annehmen, dass er für meine Trennung von Gott gestorben ist. Ich hätte das von selbst so nicht formulieren können, aber die Frau sprach mir ein Gebet vor und ich habe das im Glauben nachgesagt. Obwohl ich, wie gesagt, immer noch nicht wusste, was das genau bedeutete. Ich habe es gesagt und in dem Moment wurde ich erfüllt von Frieden und Liebe. Ich habe solche Liebe nie wieder erfahren. Und ich wusste tatsächlich in dem Moment, ich bin versöhnt mit Gott. Ja, und dann ging dieser Gott ganz systematisch und vorsichtig mit mir den Weg weiter. Ich musste jetzt mein ganzes Denken umstellen. Und ich musste erst mal lernen, dass eine göttliche Kraft nicht unpersönlich ist und dass ich mir sie nicht einfach zu Nutzen machen kann, sondern dass göttliche Kraft persönlich ist. Ich konnte mit diesem Gott reden. Ich sah, wie er anfing, in mein Leben hineinzusprechen und das hörte ich manchmal auch. Und ich las die Bibel, ich lernte diesen Gott kennen. Und dieser Gott hat nach und nach seinen Finger auf meine Wunden gelegt. Und zwar auf meine Schuld auch. Ich fühlte mich noch immer schuldig, zum Beispiel wegen meiner Tochter. Ich wusste, Jesus hat mir vergeben. Und weil er dafür am Kreuz gestorben ist. Aber es war noch in meinem Kopf und ich sah immer noch meine Tochter da und ich wusste, sie ist immer noch verletzt. Nun, dann wusste ich eines Tages auch, jetzt ist der Zeitpunkt, ich muss hingehen und muss sie um Vergebung bitten. Und ich tat das und sie sagte dann erstmal so, ja, ist schon gut, Kinder wollen das nicht so gerne haben, wenn es ihren Eltern nicht so gut geht, möchten das Thema auch vielleicht ein bisschen außen vor halten. Und ich merkte immer, es ist noch nicht heil in ihr. Aber eines Tages durfte ich es dann erleben, dass auch sie Jesus Christus gebeten hat, in ihr Leben zu kommen. Wir haben über unsere Vergangenheit gesprochen und ich habe sie gefragt, willst du das? Willst du auch, dass dieser Jesus in dein Leben kommt? Und sie hat ja gesagt. Und in dem Moment, als sie das gesagt hat, da ging ihr Herz auf. Und da durfte sie fühlen, ihre Verletzung. Und da durfte sie die Liebe Gottes spüren. der seine Hand auf ihre Verletzung gelegt hat und sie geheilt hat. Und wir fingen miteinander tatsächlich an zu weinen und sahen, was wir in unserem Leben getan hatten. Und konnten uns miteinander von Herzen versöhnen. Ja, dieser Jesus Christus, vielleicht dieses Bild noch eben zum Abschluss. Dieser Jesus Christus, er ist in unser Leben gekommen. Wie kam das? Ich möchte noch einmal ganz kurz auf dieses Bild eingehen. Da ist ja dieser Graben zwischen Gott und den Menschen. Gott im Himmel, und Sie sehen da diese durchgehende Linie. Und das heißt auch, wir können uns nicht hocharbeiten zu Gott. Wir können uns zwar in diesen unsichtbaren Bereich hineinarbeiten. Und da werden wir auch Erfahrungen machen. Aber zu Gott können wir uns nicht hocharbeiten. Warum nicht? Mein Mann hat es schon gesagt. Gott ist nur Licht. Und keine Finsternis ist in ihm. Und weil er keine Finsternis ist, das ist sein Wesen, kann er sich nicht mit Finsternis verbinden, dann wäre sein Wesen nicht mehr das Licht. Aber er hat gesagt, ich will eine Verbindung zu euch. Ich will Gemeinschaft mit euch. Ihr könnt euch nicht mit mir verbinden. Aber ich kann mich mit euch verbinden. Ich komme zu euch runter und ich werde Mensch. Und ich zeige euch hier auf der Erde, wer Gott ist, indem ich Menschen heile, indem ich über die Natur herrsche, indem ich Dämonen austreibe, die aufgrund eines Wortes gehen mussten. Und damit wurde ganz klar gezeigt, wer die Macht hier hat auf der Erde. Und noch ein weiterer Schritt, indem ich Sünden vergebe. Wir haben das vorhin gehört. Das war nicht der einzige Fall, wo Jesus gesagt hat, ich vergebe dir die Sünden. Und das war genau der Punkt, wo die Pharisäer aufschrien und gesagt haben, du sagst, du vergibst Sünden? Du sagst damit, dass du Gott bist, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Und darum haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Denn das wäre gotteslästerlich. Nun denken manche Leute, und gerade in der Esoterik auch, ach, der arme Jesus. Da sieht man doch, dass er Mensch gewesen ist, und da konnte er eben nicht runter vom Kreuz. Er war ein Märtyrer. Nein, Jesus hat das bewusst mit sich geschehen lassen. Er wusste von Anfang an, als er als Gott hier auf die Erde kam, dass ihn das erwarten würde. Und er hat das freiwillig auf sich genommen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Warum? Jede Religion, schauen wir sie uns an, bringt Opfergaben dar, um sich zu versöhnen mit ihrer Gottheit. Und es gehörte dazu, dass Blut sozusagen fließen musste zur Versöhnung mit Gott, damit die Finsternis ausgelöscht wurde. Jesus hat sich ans Kreuz schlagen lassen und hat damit einen Strich durch die ganze Welt des Kosmos gemacht. Und jeder, der das glaubt und der das im Herzen für sich annimmt und sagt, jawohl, das will ich von heute an glauben, dass Jesus das für mich getan hat. Der hat Zugang zu Gott, dem Vater. Darum sagt Jesus, ich bin der Weg zu Gott, dem Vater. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.